Machen wir uns Gedanken über das Leiden. Leiden gehört auch zum christlichen Leben. Nicht nur, dass wir immer auf der Halleluja-Höhe sind, sondern dass wir auch in Dingen hineinkommen und dann wieder auch mit Gottes Hilfe herauskommen. Und an Leiden kommt niemand vorbei. Das ist mein Thema. Also das wird einem nichts erspart. Und ich denke, da können wir heute einiges lernen. Aber zuerst einmal, ich lade ganz herzlich ein für Freitag. Da wird das Thema sein, Gott gibt uns immer doppelte Portion. Wir brauchen das, wir haben es bitter nötig. Diese doppelte Portion von Gnade, Geist Gottes, Kraft Gottes und Herrlichkeit Gottes. Dann am Samstag, Wunder sind die Beweise für Gottes Existenz, dass es einen Gott gibt, der immer die Dinge noch umdrehen kann. Und dann haben wir Sonntag noch einen Gottesdienst, der Schlüssel zu einem gesegneten Leben um 10 Uhr. Und von Montag, dem 15. bis Freitag, den 19. Oktober, werden wir Heilungs- und Segnungstage mit Billy Smith haben aus Texas. Er ist ja uns kein Unbekannter mehr, hat uns schon viel gedient. Viele Menschen sind durch seinen Dienst geheilt worden, gerettet worden. Also bei ihm ist auf das eine sicher, dass gegen 9:45 kommt das Wichtigste. Was nützt es, wenn du die Heilung hast? Was nützt es, wenn du äußerlich alles gut geht und deine Seele verloren geht? Da kommt die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt ist ein ganz wichtiger Punkt in seinem Leben, in seiner Verkündigung. Ja, und wir werden eine gute Zeit haben. Und ich lade euch alle herzlich ein. Und die irgendwo einen Dienst haben in der Gemeinde, die werden sich da auch gut zurechtfinden und auch ihren Platz finden, wo was zu tun ist. Und es wird eine ganze Menge zu tun sein, wenn das Haus dann voll ist und ja Stühle aufstellen und dann die Leute durch die Versammlung schleusen, nicht schleusen, aber dass alles so nacheinander sauber verläuft. So, am Leiden kommt niemand vorbei. Ich habe mir ganz bewusst dieses Thema gewählt, denn nachher geht es um Heilung beim Billy. Aber ich wollte auch nur sagen, auch Leiden gehören zum christlichen Leben. Auch Leiden gehören zum christlichen Leben. Schwierigkeiten wird es immer geben. So wie Jesus sagt, Arme werdet ihr immer bei euch haben. Also die werden nicht aussterben. Es wird immer Arbeit geben, Nöte wird es immer geben, Ärger wird es immer geben, Stress wird es immer geben und so weiter. Leid ist für mich eine Vorbereitung für was Größerem. Durch Leiden reifen wir. Ohne Tiefe keine Höhe. So nur dieser Gedanke. Ohne Kampf kein Sieg, ohne Tod kein Leben. Also zuerst muss das Weizenkorn in die Erde fallen und dann kann es zum neuen Leben auferstehen. Es gibt also verschiedene Gründe für das Leiden. Auch ganz besonders, ich möchte das Leiden der Kinder Gottes betonen, nicht das Leiden der Weltmenschen. Die leiden, eigentlich leiden alle Menschen, Weltmenschen und Christen leiden. So wie Gott die Sonne scheinen lässt über Gerechte und Ungerechte, so ist auch das Leid, das Üben für alle Menschen gleich. Da wird niemand was erspart. Nur der Christ kann es ganz anders verkraften, kann es anders verarbeiten, kann es ganz anders tragen. Aber das trifft uns alle. Wenn es regnet, da werden alle nass. Wenn Sonne scheint, da werden alle schön braun und so weiter. Also das trifft alle. Gott macht keine Unterschiede. Also was die Führung und der Lauf der Welt angeht, gibt es keine Unterschiede. Aber doch, wie man das verarbeitet, diese Unterschiede oder diese Dinge. Grundsätzlich, für uns Christen, durch viel Trübsal müssen wir in das Reich Gottes gehen. Also schon vornweg, also durch viel Trübsal, Kinder Gottes müssen damit rechnen, wenn sie zu Jesus Ja sagen, dass sie Anfechtungen bekommen, dass sie Versuchungen bekommen und so weiter. Manchmal sind die Leiden selbstverschuldet, manchmal sind die Leiden das Gericht Gottes auch, also dass es sich rächt, so wie du andere richtest, wirst du selbst gerichtet, das erwischt es uns dann selbst und dann zeigt Gott, mein Kind, guck mal, du hast andere verdammt und jetzt siehst du, wie es dem anderen gegangen ist, wie sich der gefühlt hat. Also Gott lässt als Leiden manchmal auch zu, um uns zu lehren, uns zu korrigieren, uns zu demütigen oder unsere Geschichte aufzuarbeiten. Ich denke nur die Geschichte im Familie Jakobs. Der Jakob hat seinen blinden Vater betrogen und seine 10 Söhne haben ihn betrogen und er muss jetzt empfinden, was es war, von seinem Sohn betrogen zu werden. So, die Geschichte wird aufgearbeitet. Manchmal also sind also auch das Schulungen Gottes. Ist es nicht bösartig oder nein, Gott veredelt uns, Gott reinigt uns und dadurch kommen wir zu Buße und sagen, Gott, vergib mir, damals habe ich nicht richtig gehandelt, damals habe ich jemand verdammt, verurteilt und jetzt erwischt es mich. Und vielleicht nach 20 Jahren kommt dann die Buße oder vielleicht auch nach 40 Jahren, je nachdem. Manchmal sind wir durch die Folgen des alten Lebens also verdorben, oder zerstört oder ruiniert. Ich denke nur an die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Ich leide Pein. Ich habe leider Hunger. Mir gibt niemand was zu essen. Weil ja, er hat Gott verloren, ist Gott davongelaufen. Auch das sind Folgen des Leidens, dass Gott mit Seilen der Liebe zieht. Ich sage, guck, probier mal, ohne mich wird es wahrscheinlich nicht so gut gehen. Oder weil man auf Abwege gekommen ist oder irgendwie Gott verloren hat oder diese Beziehung zu Gott nicht mehr hat. Und dann leidet man. Der Mensch, der die Beziehung zu Gott verliert, beginnt dann zu leiden. Paulus hat zum Beispiel Pfahl im Fleisch gehabt, 2. Korinther 12, Vers 7. Und schon allein bei seiner Bekehrung, da ist noch gar nichts passiert. Also das ist noch gar kein Christ groß gewesen. Gott sagt zu Ananias, und ich werde ihm zeigen, wie viele er noch leiden muss mit diesem Pfahl im Fleisch. Und er hat auch so einen Pfahl im Fleisch gehabt und später hat er selbst begriffen, warum er das hat. Damit ich mich nicht überhebe der großen Offenbarungen. Also man kann sich überheben und Gott hält einen klein auf diese Art und Weise. An Leiden kommt niemand vorbei, ist mein Thema. Damit Paulus also sich nicht überhebt, also ich weiß schon alles, ich kann schon alles, ich verstehe schon alles, ich habe schon alles erlebt, das habe ich schon immer gewusst. Und du siehst, Paulus war so ein Mensch, der musste so einen Pfahl im Fleisch haben, der einfach ausschlägt, so wie bei den Reitern, dass einfach wenn das Pferd nicht spurt, dann hat er so hinten so Haken an der Sohle, dann schlägt es aus, so ein Pfahl. Und so was Ähnliches hat auch Paulus gehabt. Er kannte den Ratschluss Gottes, weißt du, der sagt, ich vermag alles. Und dann sagt der Herr, bitte, was hast du gesagt? Das sind Sprüche, was du da klopfst. Ich vermag alles. Ja, aber Heiland, jetzt habe ich schon geschrieben. Was soll ich sagen? Was soll ich machen? Dann sagt der Heilige Geist ihm wahrscheinlich, und jetzt schreibst du durch den, der mich mächtig macht, Christus. Also so siehst du, also, wir neigen immer dass wir uns überheben. Und Gott lässt uns zeigen, du kannst gar nichts. Wenn ich dir nicht helfe, wenn ich dir nicht beistehe, wenn ich meine Hand nicht über dein Leben halte, bist verloren. Es gibt also Bedrängnisse, dass wir durch Menschen erleben. Du kannst vielleicht gar nichts dafür. Du bist vielleicht nicht gewollt. Du bist vielleicht, ja, wirst dann gemieden von deinen Angehörigen, von Menschen versucht, angefochten und so weiter. Und die piesacken dich, die sticheln. Mobbing zum Beispiel gehört dazu. So, alle Menschen erleben irgendwo Schwierigkeiten, Troubles und Nöte und dergleichen. So, es sind meistens alltägliche Dinge, an denen wir leiden. Alltägliche Dinge. Berufliche Schwierigkeiten, persönliche Probleme in unserem Leben. Wir leiden das vielleicht, ich möchte, aber ich kann es nicht. Ich habe nicht die Mittel dazu, ich habe nicht die Kraft dazu, ich habe nicht die Fähigkeit dazu oder dergleichen. Wir leiden an unserer Begrenztheit. Auch schon da leidet man, dass ich nicht alles kann, was ich noch könnte. Dann gibt es Konflikte verschiedenster Art in der Beziehung, Konflikte in der Familie. Wir leiden darunter, dass mich der eine nicht mag und der andere mich ablehnt und der andere an mir vorübergeht. Sorgen bereiten auch einem Leiden. Die tägliche Nahrung und die Kleidung und was ziehen wir an, wo werden wir wohnen. Dann diese Kämpfe gegen Depression. Auch das sind Leiden, wo ein Mensch leidet, dass er bedrückt wird, weil er in einer dunklen Wolke im Augenblick ist und mit der Wolke nicht fertig wird. Auch das ist Leiden. Die seelischen Leiden sind manchmal schlimmer als die äußeren Leiden. Wenn die Seele weint, ist es schlimmer, als wenn der Körper nur tränt. Dann, wir haben Ängste, wir haben Teuerung, wir haben finanzielle Nöte, wir haben, ja, der Tod ist auch da. Wenn die Menschen so plötzlich weggerissen werden und manchmal ganz schrecklich. Und sowohl Heilige wie auch Sünder, das trifft es alle gleich. Auch die Heiligen müssen sterben. Auch die Frömmsten müssen sterben. Und da gibt es Leute, die denken manchmal, ja, der Herr, ich möchte bei der Entrückung dabei sein und ich werde entrückt und so weiter. Ich kenne Leute vor 30 Jahren, da habe ich jemanden in der Gemeinde gehabt, der hat keinen Arzt genommen, der hat niemand, der wollte mit keinem Arzt, der Herr wird mich aufrichten und der Herr hat mir gesagt, ich werde entrückt. Und er ist gestorben an Blutvergiftung, weil er zu keinem Arzt gegangen ist. Man muss Leiden auch richtig verstehen. Niemand kommt am Leiden vorbei. Niemand kommt am Schmerz vorbei. Dann gibt es Leid oder das Leiden, die der Gerechte, dem Gerechten widerfahren. Der Gerechte muss viel leiden. Im Psalm 34, Vers 20 heißt es, vielfältig ist das Unglück der Gerechten. Vielfältig ist das Unglück des Gerechten. Aber aus dem Allem errettet ihn der Herr. Also aber, er muss durch. Hier muss er durch, da bleibt ihm nichts erspart. aber der wird immer errettet, und zwar immer im letzten Augenblick. Also das ist meine Feststellung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde, wenn ich errettet werde, werde ich immer im letzten Augenblick errettet. Sage ich, Herr, wie lange noch und wieso? Und dann plötzlich passiert etwas. Plötzlich kommt etwas in die Quere. In vielen Fällen ist aber die Errettung ein Prozess. Also vielfältig ist das Unglück des Gerechten, aber aus dem allen errettet uns der Herr. Gläubige haben noch ein Dorn im Fleisch. Oft ist so, wir sind errettet, wir sind geheiligt, wir sind Kinder Gottes, wir haben den Heiligen Geist, wir sind getauft, wir arbeiten für Gott, aber wir haben so Charakterschwächen. Und da leiden wir darunter auch. Oder irgendwie eine Abneigung gegen irgendetwas. Wir leiden gegen unsere Begierden, unsere Sünden und müssen von Tag zu Tag erneuert werden und Gott abgeben und einfach uns in die Hände Gottes fallen, jeden Tag neu. Du musst jeden Tag neu dich Gott übergeben. Es reicht nicht aus, dass du dich einmal bekehrt hast. Es reicht nicht aus, dass du einmal Ja zu Jesus gesagt hast. Paulus muss seine Begabungen ständig ans Kreuz nageln und sagen, ich habe ein Pfahl im Fleisch, damit ich mich nicht überhebe. Und das betont er auch. Damit ich demütig bleibe, damit ich normal bleibe, damit ich noch Mensch bleibe. Weißt du, wenn du so viel Offenbarung hast wie der Apostel Paulus, du fliegst auf Wolke Nummer 7. Weißt du, nicht alles, was du hast, ist von Gott. Vieles ist von unserem Verstand. Und nicht überall ist Gott zuständig. Manchmal bist du auch zuständig und der Herr sagt, und was ist mit dir? Warum tust du das nicht? Und dann leidest du, dass Gott nicht alles so macht, wie du es möchtest. Er sagt, mach du das. Das ist deine Arbeit. Paulus muss immer auf Gottes Signal warten, auf das Grün von Gott, nicht nur gleich losfahren, ich will gleich für den Herrn was wirken, nein, er muss warten, bis Gott ihm sagt, jetzt kannst du gehen, jetzt ist Zeit. Er muss also auf die Stunde Gottes warten, und das, da leidet der Mensch manchmal. Bei uns geht es manchmal als Menschen viel zu langsam bei Gott. Wir können viel schneller, wenn wir handeln würden, wir würden manchmal viel schneller alles erreichen, aber Gott sagt, langsam, es muss alles wachsen und reifen. Wachsen und reifen. Und du weißt, wenn ein Mensch wächst, dann fangen an, die Kleider zu spannen. Die Hosen werden zu kurz, die Ärmel werden zu kurz und so weiter. Und wenn du wächst, und wir wissen, was Wachsen ist. Wachsen ist also Stress. Also da musst du dich verändern. Und darunter leiden wir. Ich muss das, wo ich mich so schön angewöhnt habe, das muss ich abgeben. Das muss ich zurücklassen. Das kann ich nicht mehr mitnehmen. Das macht nicht mit. Und ich leide, dass ich alles so viel ausräumen muss. Entmisten, entsorgen. Wir leiden darunter. Weißt du, dafür habe ich doch gekämpft, dafür habe ich doch gearbeitet und ich muss loslassen. Auch das Loslassen ist ein Kampf und ist ein Leiden. Paulus muss ständig auch auf die Führung Gottes achten. Paulus muss lernen, allein aus der Gnade herauszuleben. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und nicht immer kämpfen. Im Psalm 42 und so weiter, da fragt David redet mit Gott. Und David fragt sich, was bist du so aufgelöst, meine Seele in mir? Sage, ich will doch zu meinem Gott und so weiter gehen und will bei ihm sein. Warum muss ich so traurig einhergehen, bedrückt vor meinem Feind? Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Und was stöhnst du so in mir? Kennst du sowas, Leiden, stöhnst in mir? David hat so viele Kämpfe gehabt, war gesalbt, war gesegnet, war berufen. Er wusste, eines Tages werde ich König sein, aber er musste Verfolgung erleiden und Verfolgung und nochmals Verfolgung. Jesus fragte sich sogar auch mal, also Jesus hat auch gelitten, obwohl er Sohn Gottes war, und er fragte sich mal in Matthäus 26, 39, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch vorbeigehen an mir. Der hat gelitten. Und weißt du, wer gelitten hat? Er hat Blut und Wasser geschwitzt im Garten Gethsemane. Er hat also gelitten. Es war ein Kampf. Könnt ihr mit mir nicht eine Stunde mitwachen, hat er seine Jünger gefragt. Der Teufel will, dass du dich selbst aufgibst. Und genau das ist es, warum Leid in unserem Leben kommt. Er will, dass du dein Selbstvertrauen verlierst. Er will, dass du das Ziel aus dem Auge verlierst, dass du verloren gehst. Und genau das ist, er möchte, dass du abkommst vom Weg. Dass du einfach den guten Weg verlässt und dass du aufhörst zu kämpfen. Wir werden nachher in ein paar Minuten Hiob betrachten. Und da kommt die Frau Hiob zu ihm, sag doch deinem Gott ab. Das hat alles keinen Wert. Sag doch deinem Gott ab. Es hat alles keinen Wert. Du siehst, und genau das ist, was der Teufel erreichen möchte. Dass du aufhörst zu kämpfen, aufhörst zu glauben, aufhörst zu geben, aufhörst zu dienen. Dass du nicht mehr weitermachst. Dass du einfach sagst, ich beherrsche diese Dinge nicht, ich habe das nicht mehr in der Kontrolle, mir entgleitet alles unter den Fingern, ich kann nicht mehr weiter. Und das ist, was der Teufel erreichen möchte. Sag doch deinem Gott ab. Und dann bist du plötzlich so ein Spielball der Mächte, der Umstände, der Situation. Und der Teufel will, dass du deinen Gott verlierst, dass du Gott lächerlich machst oder ungläubig Gott gegenüber trittst. Ja Gott, wenn du mich liebst, wenn ich dein Kind bin, wenn und so weiter. Aber warum kommen die Räuber? Warum haben sie mir alles gestohlen, wie beim Hiob? Warum haben sie mir alles genommen? Und Gott erlaubt, und das ist für mich also etwas Merkwürdiges, schwer zu verstehen. Der Hiob ist also eigentlich sehr schwer zu verstehen. Weißt du, wieso erlaubt Gott, dass der Teufel so viel Macht hat und so viel Macht ausübt? Weißt du, Gott ist es, der zum den Teufel fragt. Satan, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Lies mal Hiob 1, die einleitenden Verse. Hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Hast du gesehen? Es gibt keinen weit und breit im ganzen Land, der so gottesfürchtig ist, der so gerecht ist, der das Böse meidet, der das Gute tut. Hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Ja. Und jetzt schmeißt der Teufel, Satan, einen Federhandschuh in die Runde und sagt, ja, weißt du, nimm ihm das alles weg. Zieh deine Hand zurück, schütze ihn nicht, hilf ihm nicht. Steh ihm nicht bei und du wirst sehen, der wird dir dem Angesicht absagen. Lies diese Geschichte. Und genau da ist es, Gott lässt sich ein in diesen Handel und in diese Geschichte. Und daher kommt Leid. Gott erlaubt, dass Satan uns testet. Er ist so wie der Staatsanwalt. Der klagt uns an und sagt, ja, guck mal, der kann gut glauben. Der hat Geld, der hat Frau, der hat Kinder, der hat Mann, der hat alles, was er braucht. Der hat Gesundheit, der hat Kraft, der hat Erfolg. Aber nimm das mal alles weg. Nimm deine Hand von ihm weg und du wirst sehen, der wird dir ins Angesicht absagen. Und das ist, was Leid verursacht. Wenn Gott seine Hand zurückzieht, stehen wir blank da. Wir haben niemanden da. Weißt du, Gott zieht sich manchmal zurück, Geschwister. Und ich weiß es nicht, ob ihr sowas versteht, was ich euch sage, aber es gibt Situationen, wo da kannst du beten, kannst du machen, was du willst, kannst fasten, dich zu Tode fasten, passiert gar nichts. Gott zieht seine Hand zurück und du bist dem Teufel ausgeliefert. Satan übergeben, wie es einmal in der Bibel heißt. Und hier wurde Satan übergeben. Und jetzt macht er die Hölle durch. Leiden. Und kein Mensch kommt vorbei. Kein Mensch kommt an so eine Situation, wo plötzlich Gott ihn sich zurückzieht und sagt, weißt du, ich halte ihn, ich bin zu ihm. Der Gerechte wird es überleben. Aber Satan, du glaubst nicht, dass der steht. Du glaubst nicht, dass er errettet ist. Du glaubst nicht, dass er mein Kind ist. Du glaubst nicht, dass er in meiner Hand gezeichnet ist. Probier mal. Er ist in meiner Hand, taste nur seine Seele nicht an. Wie heißt es in der Bibel? Wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Und wer gewinnen will und so weiter umgekehrt, der wird es verlieren. Also wir müssen solche Phasen erleben, dass wir alles aufgeben, alles verlieren und so weiter, um wieder neu anzufangen. Neu anzufangen. Leid ist nur eine Brücke auf zu der anderen Seite. Ins Jenseits. Wer das Leben verstehen will, der muss also beide Seiten akzeptieren. Der muss also Glück und Leid gleichzeitig verkraften können. Auf zwei Beinen muss er stehen. Der muss auch diese dunkle Seite verstehen. Und ob ich schon wandelte im finstern Tal. Wir müssen, um eine Höhe zu erreichen, durchs Tal durch. Wir müssen durch die Tiefe durch. Uns bleibt es nicht erspart. Hass erzeugt Ärger, Stress, Trennung und so weiter. Und Leiden ist immer eine Privatsache. Das kann man einem nicht erklären. So sieht Leiden aus. Das musst du durchleben, durchmachen. Das versteht auch niemand, der selbst nicht durch Leiden gegangen ist, der selbst nicht Tiefen erlebt hat. Denn wovon spricht er denn eigentlich heute? Aber eigentlich bin ich sehr froh, diese Predigten, die ich hier halte, zu euch und euch bringe, die werden auf der ganzen Welt gehört. Heute habe ich Post gekriegt aus Vietnam. Die Predigten werden in Vietnam, in den Bergen gehört. Da, wo keine Missionare hinkommen, die Predigten werden aus den Gebieten. In Laos hat mir jemand geschrieben, heute, also die Botschaften, und dann beziehen sich, was sie gehört haben, also weiß ich, dass das tatsächlich ankommt. Sogar in den Bergdörfern. Kommt das Evangelium hier, was wir hier predigen, wird sogar in die Bergdörfer gepredigt. Soweit, so ist das Wort Gottes, unbegrenzt. Und unbegrenzt, Gottes Wort kennt keine Grenzen. Dank des Internets ist es möglich, überall das Wort Gottes zu verkündigen. Aber jetzt muss der Glaube ausgelebt werden. Und das ist Privatsache. Das ist Privatsache. Das muss jeder selbst, wo er steht, an seinem Platz ausleben. Hiob war ein so gerechter Mann, hat Gott gefürchtet, war sogar heiliger als heilig. wollte ja nicht einmal, er hat sogar Opfer für seine Sünden, für seine Söhne gebracht. Weißt du, viele Menschen, die machen Sachen durch, da fragt man sich, warum? Gott, was mutest du einem zu? Das ist Leid. Dem einen weniger, dem einen mehr. Gott weiß, wie viel er einem auflegen kann. Und in diesem Leiden kannst du nur eines, entweder gewinnen oder verlieren. Entweder brichst du durch und hältst durch, bist standfest, oder du fällst. Und viele Christen haben dabei sich selbst verloren. Das ist ganz was Schlimmes. Sie verlieren sich selbst. Sie wissen nicht, bin ich jetzt noch gläubig, bin ich jetzt nicht mehr gläubig? Liebt mich Gott oder liebt mich Gott nicht? Da steht es einmal in der Bibel, auch wenn ich gar nicht spüre von deiner Macht, dennoch bleibe ich bei dir. Wir müssen jetzt überlässt Gott unser Schicksal, er überlässt uns dem Teufel, und jetzt müssen wir gucken. Und dennoch bleibe ich stets an dir. Wenn alle weggehen, wenn alle dich verlassen, wenn alle dich enttäuschen, ich bleibe stets bei dir, Gott. Ich bleibe stehen. Ich bleibe bei der Sache, ich mache weiter. Sich selbst zu verlieren, das ist das Schlimmste. Nicht mehr wissen, liebt mich Gott. Aber schön ist dabei, so der Petrus im Gefängnis. Petrus schläft im Gefängnis. Kannst du es vorstellen? Er weiß, morgen werde ich hingerichtet. Sein Todesurteil steht fest. Aber er schläft, er weiß, ich bin in Gottes Hand. Und Gott wird nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Aber das ist Leid. Du solltest, und das ist das Geheimnis, was ich rüberbringen möchte mit Gottes Hilfe. Ich bete und hoffe, dass ich es schaffe, dass du einfach gelassen sein kannst. Alles beides aus Gottes Hand nehmen. Glück aus Gottes Hand nehmen und Leid aus Gottes Hand nehmen. Erfolg aus der Hand Gottes nehmen und auch das und Misserfolg. Weil viele Menschen denken, Erfolg ist von Gott. Das ist auf jeden Fall das Positive. Aber was ist mit Misserfolg? Und ich denke manchmal, Misserfolg ist ein größerer Erfolg als der Erfolg selbst. Weißt du, wenn du dann auf der Nase liegst und merkst, du, von mir aus kann ich gar nichts. Ich bin auf die Gnade Gottes angewiesen. Viele Menschen schauen auf sich und denken, ja, guck mal, ich bin jetzt verloren, mit mir ist alles vorbei. Und Jesus sagt, glaubet an mich, Johannes 14, glaubet an mich und glaubet an Gott. Glaubet an mich, ich würde es übersetzen, glaub an dich und glaub an Gott. Glaub an dich, wir müssen hier auch lernen, auf eigene Füße zu stehen, im Elend, im Feuerofen, weitersingen, in der Löwengrube, weiterbeten, auf dem Schlachtfeld, weiterkämpfen. Also sich selbst nicht aufgeben, glaub an dich und glaub an Gott. Ich denke, dass wenn du das gelernt hast, an dich selbst zu glauben und an Gott zu glauben, dann hast du die Schlacht gewonnen. Leid muss verarbeitet werden, wie auch immer. Muss zuerst mal hingenommen werden. Herr, danke, dass du das alles zugelassen hast. Alles muss an deinem Schreibtisch vorbei. Alles muss von dir genehmigt werden. Weißt du, und dann nimmst du es aus der Hand Gottes und dann bringst du es zu Gott und sagst, Herr, das kann ich nicht allein verkraften, da musst du mir helfen, da musst du mir beistehen. Mit meiner Macht bin ich gar bald verloren. Dann brauchst du Gottes Hilfe. Und dann, in der Bibel heißt es in Jakobus Kapitel 4, unterordnet euch Gott und widersteht dem Teufel. Das ist, wie wir Leid verarbeiten. Unterordne dich Gott, stell dich unter Gott und sag Gott, das ist mein Schicksal, das ist meine Situation, ich bin deine Hände Werk, du hast mich gemacht und jetzt, ich ordne mich dir unter. Und dann schieß auf den Teufel los. Du kannst erst den Teufel angehen, das Böse angehen und das Böse verarbeiten, wenn du dich Gott untergeordnet hast. Ordne dich Gott unter. Leid muss mit den Augen Gottes gesehen werden und verstanden. Wozu? Ich werde nachher sagen, mir sind ein paar Sachen groß geworden, warum Gott Leid zulässt, warum niemand am Leid vorbeikommt, gläubig wie nicht gläubig, Christ wie nicht Christ, denn die Sonne scheint über Gerechte und Ungerechte, auch der Mond, auch die andere Seite, das Gegenstück, scheint über Gerechte und Ungerechte. Gottes Licht macht aus meinem Tag, aus meiner Nacht Tag, Gottes Licht, Gottes Wort, Gottes Kraft macht aus meinem Chaos Kosmos, Gott ist der Ordnende, ich muss aber mich übergeben, mich ihm überlassen. Mich ihm anvertrauen in meinem Leib. Und hier will Gott sehen, wie gläubig du wirklich bist. Gehst du mit allen Kleinigkeiten zu deinem Vater? Oder denkst du, ich vermag alles? Darum musste der Paulus so viel leiden, weil er sich so viel eingebildet hat. Je mehr die Menschen sich einbilden, desto mehr müssen sie durch die Hölle durch. Am besten ist, du bildest gar nichts, Herr, ich kann gar nichts. Lass dich einfach in Gottes Hand fallen und dann fängt Gott an dir zu arbeiten, dann motiviert er dich. Gott gab uns einen freien Willen. Ich kann annehmen etwas und ich kann etwas ablehnen. Ich kann beides steht in meiner Macht, anzunehmen und abzusagen. Und wir sollten lernen, alles aus der Hand Gottes zu nehmen. Das Gute und das Schlechte. Gesundheit und Krankheit. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Wir sollten viel mehr Gott preisen, als über das Leid klagen. Alle müssen am Leid vorbei. Aber du kannst jetzt schimpfen, fluchen, verdammen, dich ärgern, platzen. Du wirst mit diesem Schicksal nicht fertig. Wenn du über dein Leid anfängst zu klagen und dich zu ärgern und deinem Gott da Vorwürfe machen, gegen Gott rebellieren, warum hast du mich geschaffen? Warum bin ich geboren? Warum bin ich in diese Situation hineingekommen? Über das Leid solltest du nicht klagen, sondern über das Leid solltest du Gott preisen. Herr, preis dir. Du hast mich hier reingeführt und du wirst mich wieder dort rausführen. Gott, du hast mein Leben in deiner Hand. Und je mehr wir mit unserem Schicksal hadern, desto schlimmer wird unser Schicksal. Das kann ich dir schriftlich geben. Desto schlimmer wird unser Schicksal. Und die Endzeitgeneration, das sind wir vielleicht und vielleicht noch ein paar andere, muss durch die Trübsalzeit durch. Und das ist die schlimmste Zeit, die es überhaupt gibt. Wir gehen durch eine teure Zeit. Wir gehen durch die Krisenzeiten. Und wir gehen durch eine ungerechte Zeit. Wir gehen durch eine gottlose Zeit. Und jetzt kannst du fluchen und schimpfen und rebellieren und auf die Barrikaden gehen und protestieren und alles kleinschlagen und alles hinschmeißen. Die Zeit wird schlimmer. Glaub mir das. Weil es in meiner Bibel steht, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig mehr werden. Das gilt für alle Menschen. Nicht nur für Christen. Kein Mensch. Würde kein Mensch mehr gerettet werden. Keiner wird es mehr überleben. Und hier kommt uns Gott entgegen. Und das sollten wir Gott preisen. Wir sollten Gott preisen. Herr, du bist mein Hirte, du bist mein Vater, du bist meine Stärke, du bist meine Kraft, du bist mein Halt, du bist meine Orientierung. Auch hier in dieser ausweglosen Situation, da wo es durchs Dach durchregnet, da wo die Fluten steigen, da wo alles erschüttert ist. Herr, du bist immer noch Gott, du bist immer noch im Regiment. Gott kommt uns entgegen in unserem Elend. Und er will gerade in unser Elend anrühren und helfen und erretten. Der Gerechte wird errettet. Denk an Hiob. Als er in seinem Staub lag, als er seine Wunden kratzte, und wahrscheinlich war er schon im Koma, wenn ich die Bibel aufmerksam lese, war er im Koma und in seinem Unterbewusstsein sagte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er pries Gott in seinem Leid. Er pries Gott. Wer das Leben verstehen will, der muss also den Hiob so ein bisschen verstehen. Das ist der Schlüssel für unser Leben. Jeder muss da durch. Jeder ist ein Hiob. Jeder, ob Mann oder Frau. Und da zeigt sich, ob du durchhältst oder nicht, oder stehst oder nicht, dass Gott treu ist, der wird bleiben, der wird sagen, nein, lieber sagst du gar nichts, als was du sagst. Oder das Verkehrte sagst. Denn wenn du negativ redest, rufst du die negativen Geister. Und du wunderst dich, was mit mir los ist. Und das ist auch mit ein Grund, warum viele Menschen leiden. Die reden dummes Zeug. Die verfluchen, die legen sich fest. Das werde ich nie machen. Und dann müssen sie doppelt machen, weil es einmal nicht reicht. Verstehst du? Und hör auf, dich festzulegen und hör auf zu schimpfen. Einfach sag gar nichts. Halt den Mund. Verriegle deinen Mund, dass du gar nichts sagst. Du knurrst vielleicht innen drin, aber du sagst nichts. Sei getreu bis in den Tod, Offenbarung 2, Vers 10. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Sei treu Gott und sag, Herr, du hast mich geschaffen. Ich bin deiner Hände Werk. Ich gehöre dir und ich halte einfach durch. Das Leben geht so oder so vorbei. Und das Leben geht auch so und so vorbei, ob du was tust oder nicht tust. Ob du jetzt kämpfst, ob du jetzt nicht kämpfst, ob du dich ins Bett legst oder was weiß ich, in den Wald gehst, das Leben geht so oder so vorbei. Und dann bist du eines Tages, ja, nicht mehr da. Und was ist dann? Halt dich an Gott fest in guten Zeiten und in schlechten Zeiten. Das Einzige, was du im Leiden tun kannst, wenn du vorbei musst. Wir müssen am Leid vorbei. Es wird uns nicht erspart. Und von Gott und vom Glauben haben wir eine Anweisung. In Offenbarung 2, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Fürchte dich nicht vor dem, was passieren wird. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Also fürchte dich nicht vor dem, was du leiden musst. Das Schlimmste ist die Angst. Die Angst. Komm nicht in Panik. Und so viele Menschen geraten, gerade wenn irgendwas passiert, in Panik. Oh, jetzt mein Herz setzt aus. Jetzt meine Beine machen nicht mehr mit. Jetzt mein Geld ist alle. Jetzt bin ich allein. Jetzt und so weiter. Das ist die Angst. Die Angst. Weißt du, wie du Angst überwindest oder Furcht überwindest? Singe. Deshalb heißt es, leidet jemand, der solle Psalmen singen. Also wenn du am Leid vorbei musst, fang an zu singen. Fang an zu singen, großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Wie du warst vor all das her, so bleibst du in alle Ewigkeit. Fang an zu singen. Du musst hier vorbei, aber damit du mutig und kühn vorbeikommst, ist, preise den Herrn. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Die meisten Menschen haben Angst, leiden zu müssen. Sie sind leidenscheu. Niemand leidet gerne oder freiwillig. Jeder versucht, Leid zu umgehen und so weiter und versucht, sich zu schützen, so gut wie möglich und sich von allen Seiten abzusichern. Aber die Gemeinde in Smyrna hier, von der es die Rede ist, Satan wird euch versuchen. Satan wird euch versuchen. So wie er Hiob versucht hat, so wie der Apostel versucht hat, so wie alle Heiligen versucht hat. Satan wird euch versuchen. Du glaubst, Satan wird dich nicht versuchen? Du bist auf dem Holzweg. Jakobus 4, Vers 7. Unterwerft euch Gott und widersteht dem Teufel. Also Satan wird jeden versuchen. Denn er lässt niemand freiwillig laufen, denn du bist ja in seinem Machtbereich und du bürgerst ja aus. Du bist ein Dissident. Du wanderst aus, du sagst, ich will zu Gott. Und er sagt, nein, bleib bei mir. Vertraue Gott, halt dich zu Gott und so weiter. Unterwerf dich Gott einfach und fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und ich sag dir, wenn du furchtlos bist, kriegt der Teufel Angst. Und das ist das Problem bei den meisten Gotteskindern. Die Gotteskinder sind so ängstlich, so verzagt, so mutlos. Die treten gar nicht mutig auf. Tritt mutig auf. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Weißt du, du solltest wissen, also wir kommen hier raus, so oder so, lebendig oder tot. Hab keine Angst. Weißt du, werd nicht bitter, ärgere dich nicht. Und der Teufel wird vor dir fliehen. Wenn du einfach stehst, sagst, ich stehe hier, kann nicht anders, auch wenn es 100.000 Dachziegel auf dem Dach sind, ich kann Gott vertrauen und Gott wird mir helfen. Im Fall Hiob ist auch Satan schuld an dem Leid Hiob und so weiter. Weißt du, mein Knecht Hiob, hast du den gesehen? Weißt du, Gott fragt und Gott will wissen, bist du wirklich stark genug? Bist du gegründet, gewurzelt in Gott? Gott will sogar selber wissen. Deshalb lässt er Leid in deinem Leben kommen, damit du geprüft wirst. Aber Gott, Hiob lobt Gott und preist Gott. Kapitel 1, Vers 8. Gott wird gelobt von Hiob und Hiob wird, und Gott lobt Hiob. Verstehst du? Also, sie loben, sie sind im Lobpreis und, aber Satan versucht. Satan versucht ihn zu Fall zu bringen, strecke deine Hand gegen ihn aus, nimm ihm alles weg, entziehe deine Fürsorge ihm, segne nicht mehr sein Acker, segne nicht mehr sein Vieh und sofort ist das Duell da, Gott und Satan geht eine Wette oder Gott geht eine Wette mit Satan ein und hör mal, was er sagt, ich wette, sagt der Teufel, ich wette, dass Hiob dich verfluchen wird, ich wette, also das ist eine Wette. Ich wette, dass der Matutis und die Schwester sowieso und Bruder sowieso, ich wette, dass sie dich verfluchen, wenn du deine beschützende Hand von ihnen entfernst. Ich wette. Aber wenn du richtig gegründet bist, dann wird Gott die Wette gewinnen. Dann wird Gott die Wette gewinnen. Aber wenn du keine Wurzeln hast im Glauben, wenn du kein Fundament hast, wenn du das Wort Gottes nicht ernst nimmst, wer diese meine Worte hört und tut, sagt Jesus, der ist wie ein Haus gebaut auf dem Berg, auf dem Fels. Also, ich wette. Du siehst also, warum die Leiden kommen. Da ist eine Wette zwischen Gott und Satan in diesem Duell. Und beide spielen mit deinem Leben, so wie zwei Puppen da. Oh, sie spielen. Du bist die menschliche Puppe dazu. Wenn man leidet, glaubt man, das Schicksal spielt mit einem verrückt. Alle guten Geister haben einen verlassen. So geht es. Also, wenn du da durch musst, durch die Hölle. Und selbst wenn man dabei ohnmächtig ist und ausgeliefert ist und so weiter, so wie Hiob damals, weißt du, dann sagt er, ja, weißt du, da steht, aber nimm ihm das weg. Und du siehst, es steigert sich immer. Die Leiden steigern sich. Die steigern sich. Und du siehst von Segnungen überhaupt nichts im Leben Hiob jetzt. Verstehst du, wo sind die ganzen Segnungen? Wo sind die ganzen Glaubenserfahrungen? Wo ist die ganze, der Lohn der ganzen Gottesfurcht? Alles zerfließt, fließt dahin. Und er muss alles zusehen, wie ihm alles genommen wird. Ein Bote nach der anderen, eine Hiobs Botschaft nach der anderen. Und das passiert so in seinem Leben so. Und in Hiob 1, Vers 12, da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Und Satan ging vom Angesicht des Herrn fort. Wenn Satan Gott verlässt, ist er immer begrenzt. Der kann nicht alles, was er will. Verstehst du? Und er ging vom Angesicht des Herrn weg. Und er versucht, alles Mögliche anzustellen, bloß an seine Seele kommt er nicht dran. Und ich sage euch eines, Geschwister, kann uns alles genommen werden, wir können alles verlieren, aber die Seele wird Gott erhalten. Die Seele, deine Seele wird erhalten. Und Satan verließ das Angesicht des Herrn. Und jetzt ist die Hölle los beim armen Hiob. Und das hat auch bei Jesus getan. Guck mal, Jesus wurde ausgeliefert. Der wurde geschlagen, angespuckt, Dornenkrone aufgesetzt, verleumdet, verraten. Was hat der alles erlebt? Und genau das machen wir Christen auch durch. Wir kommen am Kreuz nicht vorbei. So oder so. Schreckliches hat der Herr Jesus mitgemacht. Ich denke nur später auch an Petrus. Der hat auch genau das Gleiche durchgemacht. Oder dann der Apostel Paulus. Satan greift immer die Treuesten an. So die Larifari-Christen. Die Oberflächlichen, Gleichgültigen, die lässt in Ruhe. Die hat er ja sowieso. Aber die Treuesten, die Gottesfürchtigsten, die Böses meiden und die den Willen Gottes tun und so weiter, die greift er an. Die Gottes Werk tun, die Gott dienen. Deshalb, ich wundere mich manchmal, weißt du, dass Leute, die machen eine Betung oder predigen, geben Zeugnis, da werden sie gleich angegriffen, weil sie Gott die Ehre gegeben haben. Wenn sie Gott nichts tun, wenn sie Gott nicht verherrlichen, kriegen sie auch keine Ohrfeigen. Aber tu mal was für Gott. Und Satan schlägt dich mit Fäusten, wie beim Paulus. Nur an ernsten Gläubigen, nur an den Heiligsten macht sich Satan ran. Denn es war kein Heiliger, kein frommer Mensch mehr zu jener Zeit, als nur der Hiob. Und den hat er gerade sich vorgeknüpft, um ihn mürbe zu machen. Und das ist, was Leiden will und Leiden beabsichtigt. Satan will durch Leiden uns zermürben. Er war in seiner Generation der Frömmste, in seinem Volk, in seiner Sippe. Und weißt du, Satan greift an. Weißt du, auch in deiner Familie, schau an. Weißt du, gerade in deiner Familie, du bist der Gläubigste und dir geht es am dreckigsten, wenn du ehrlich bist. Du hast die meisten Kämpfe, die meisten Anfechtungen, die meisten Stürme. Die anderen, die sitzen da und sagen, ich weiß nicht, was die Luise und der Karl und der Fritz da machen, was bei ihnen los ist. Aber die, was die für Anfechtung hat, und du wunderst dich, Hiob war dem Satan ein Dorn im Auge. Das ist die Ursache der Leiden, wenn du ernst mit Gott machst. Gott selbst sagt, denn es gibt keinen wie ihn auf Erden. Guck mal, denn es gibt keinen wie ihn auf Erden. So rechtschaffen, so redlich, der Gott fürchtet und Gott und das Böse meidet, Hiob 1, Vers 8. Er hat Gott gefallen und Gottes Wohlgefallen ruht auf ihn, später auf Jesus. Auf ihn ruht mein Wohlgefallen und genau auch ihn haben die Frommen sich vorgeknüpft. Immer ständig waren die Pharisäer mit Steinen in der Tasche schon, wollten ihn ständig steinigen, aber die Zeit war noch nicht da. Und das Schlimme, was für mich das Schlimmste ist, in dem Fall Hiobs, und Gott beschützt ihn nicht. Gott liefert ihn aus. Geh mal durch, Hiob. Wo ist da die Gottesgerechtigkeit? Also ich so zeitlang mal die Bibel studiert als junger Christ, habe ich gedacht, wo ist da die Gerechtigkeit Gottes? Gott ist etwa ungerecht hier, seinem treuesten Diener, einen unschuldigen Menschen lässt er so durchgehen und sowas Schreckliches durchmachen. So behandelt man seine Feinde, aber nicht seine Freunde. Und ich habe zeitlang gedacht, so wie Martin Luther auch, habe ich gedacht, Hiob gehört gar nicht in der Bibel, das passt gar nicht zu dem lieben Gott. Gott ist die Liebe. Wenn ich so viele Beerdigungen, ich habe mal in einem Jahr 260 Beerdigungen mal gehabt. Oft habe ich da gar nicht mehr gezählt, wie viel ich da hatte. Manchmal stand ich an Gräbern und da habe ich gedacht, lieber Gott, wie kannst du das zulassen? Da ist erst mal der Vater weg, ein paar Wochen später die Mutter weg und so weiter. Und da sind kleine Kinder da und die Kinder sind Waisenkinder. Wie kannst du es zulassen, dass, und zwar noch junge Leute. Oder hier in Wedding, da geht eine junge Frau mit ihrem Mann spazieren, hat ein kleines Baby zu Hause und wird von einem Besoffenen überfahren. und das Baby ist zu Hause und der Mann und die Frau tödlich und der Mann schwer im Krankenhaus und zu Hause liegt das Baby. Also solche schreckliche Dinge passieren. Wie kannst du zulassen? Die Leute haben nichts Böses getan, sie haben sich nur in ein Händchen gehalten und sich lieb gehabt und haben ihren Abendspaziergang gemacht. Da ist so viel Leid. Weißt du, so viel Krankheit, so viel Siechtum, so viel Fassungslosigkeit, so viel Sprachlosigkeit. Oft fehlen da die Worte, wenn man so Leid gegenüberstehst. Da kannst du gar nicht sagen. Kannst gar nicht sagen. Da denke ich mir, und das ist, was ich immer wieder denke, Gott, du bist immer gerecht. Egal, wie die Sache aussieht, auch wenn es noch so ungerecht ist, du bist immer gerecht. Du bist immer gerecht. Er weiß, was für uns gut ist. Er weiß für die Leute, was es gut ist. Und alles wird zum Besten dienen. Das ist irgendwo in meiner Philosophie hat sich das entwickelt. Und ich korrigiere mich immer wieder selbst. Gott, du bist immer gerecht. Auch wenn ich noch so ungerecht empfinde. So ungerecht empfinde. Und ich sage mir selbst, am Leid kommt niemand vorbei. Da muss jeder durch, der eine mehr, der andere weniger. Und manchmal sage ich auch, lieber Gott, was mutest du den armen Menschen zu? Den armen Christen auch. Ganz besonders. Und wenn ich zurückschaue, so auf die verschiedenen Situationen in meinem persönlichen Leben oder wo auch immer ist. Wie oft haben wir gedacht, Gott hat ungerecht gehandelt, das ist nicht okay. Aber hinterher, bist erstaunt, dann sage ich Lob und Dank. Halleluja. So nach Jahren erfahre ich, du, das war das Beste, was bei mir passieren konnte. Ich denke an so ein paar Geschichten in meinem persönlichen Leben. Weil ich hier durchgegangen bin, habe durchgehalten, habe stillgehalten und so weiter. Weißt du, am Anfang habe ich gedacht, das wird mich vernichten, aber von wegen. Es hat mich festgemacht, hat mir Halt gegeben. Dann habe ich gesagt, nee, ich lasse mich nicht unterkriegen, ich gebe mich nicht auf, ich verzage nicht, ich gehe nicht zurück, ich schaue nicht zurück, mich interessiert was vergangen ist, was ich verloren habe, was ich aufgegeben habe. Ich schaue nach vorne und nicht nach hinten und ich gehe weiter. Und ich habe es überlebt. Und ich lebe immer noch. Und so möchte ich auch in vielen anderen Dingen, die in meinem Leben sind, einfach wissen, mit Gott wird man nicht zu Schanden werden. Aber man muss durch. Es wird nicht erspart einem. Wenn wir nicht aufpassen, und genau das ist es, Geschwister, da möchte ich euch wirklich ernsthaft bitten, wenn wir nicht aufpassen, werden wir uns versündigen an Gott. Wir werden gegen Gott anfangen zu rebellieren. Wir werden anfangen, mit Gott zu hadern. Warum hast du uns ausgeführt? Warum hast du uns in diese Situation gebracht, so wie die armen Israeliten? Warum? Und wir werden dann böse und aufsässig werden, böse und bitter auf Gott. Warum er lässt er so Schlimmes zu in meinem Leben? Es geht uns genauso wie diesem Dichter Asaf in der Bibel. Oh, wenn ich die Gottlosen anschaue, guck mal, da leide ich schon. Da sehe ich, wie geht's ihnen doch so gut. Die werden immer dicker und fetter, reicher und immer wohlhabender und immer glücklicher. Und der Gerechte muss so viel leiden, der betet und macht und so weiter und der muss durch das Elend durch. Warum lässt du das zu, Gott? Und das, die Tatsache ist, niemand kommt am Leid vorbei. Niemand. Denk an Hiob. Was konnte Hiob für all seine Unglücke, was konnte er tun? Gut, wir können ihm unterstellen, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Aber das ist eine dumme Phrase für mich, was ich befürchtet habe. Ich habe immer Angst. Aber Gott sagt, fürchtet euch nicht. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Also Hiob und die Offenbarung hat sehr viel mit Leid zu tun. Satan sagte zu Gott, nimm deine Hand von ihm weg, segne ihn nicht mehr. Und jetzt erlebst du Stunden vielleicht in deinem persönlichen Leben, Gott segnet dich nicht mehr. Der redet nicht mehr zu dir. Du liest die Bibel von vorne nach hinten, er spricht nicht mehr zu dir. Kennst du solche Dinge? Solche Wüstenzeiten, Dürrezeiten? Da sitzt du am Bach, da läuft nichts wie beim Elia. Da bist du bei der Witwe, ist langweilig, passiert nicht viel und so weiter. Und dann fangst du an, dir Gedanken zu machen über alles Mögliche. Nimm deine Hand weg und dann beginnt hier das Leiden. Er hilft dir nicht mehr. Da gibt es keine Gebetserhörungen. Weißt du, manche Leute denken, sie sind vom Glauben abgefallen, wenn sie 10 Jahre lang keine Gebetserhörung bekommen haben. Bei mir stimmt was nicht. Nein, du gehst durch eine Periode des Wartens, der Geduld, der Prüfung. Bist du dennoch fest an Gott und mit Gott verbunden? Wenn du jetzt 18 Monate am Bach Kritz sitzt wie der Elia. 18 Monate muss der Kerl dort sitzen. Oder dann 18 Monate bei der Witwe. Weißt du, nicht nur eine Woche oder ein paar Stunden. oder ein paar Tage. Nein, der muss 18 Monate warten. 3 Jahre muss er warten, bis Gott ihn weiterführt, bis wieder mal Reaktion vom Himmel passiert. Und du siehst also, Kinder Gottes müssen lernen, warten und dann einfach stille sein. Durch stille werden, durch stilles Sein werden wir stark, auch im Leiden. Einfach sagen, ich sitze hier, dieses Räumchen, sing, bete, mache, predige wie gewohnt weiter, gehe in meine Versammlung wie gewohnt weiter, baue das Reich Gottes wie gewohnt weiter, missioniere wie gewohnt weiter und bleibe in dieser guten Gewohnheit, dass ich Gott weiter diene. Und Gott tut auch noch, dass Satan hier noch erlaubt, dass er, ich werde mich zurückziehen, ich werde nichts tun, kannst machen, was du willst. Und du weißt, mein Hiob bleibt mir treu. Weiß Gott von dir, dass du ihm treu bleibst? Weiß er das von dir? Kann er sich auf dich verlassen? Die meisten Leute in dieser Welt, wenn sie anfangen zu leiden oder leiden sehen und leiden riechen, werden sie böse auf Gott. Fangen an zu hadern, zu beten, zu Gebetsrundbriefe zu verschicken. Bitte betet für mich. Anstatt zu sagen, Herr, ich lasse mich in deine Arme fallen. Du sorgst für mich. Ich bin dein Kind und ich bleibe dein Kind, lebendig oder tot. Hiob und Offenbarung Kapitel 2, da sieht man, dass Gott grünes Licht gibt, dass Satan eine Zeit lang freigelassen wird. Hör mal, Satan wird freigelassen und er wird wüten und die Völker verführen und aufhetzen. Ich sage nur eines, Satan kann ohne Erlaubnis nichts tun. Ohne Gottes Erlaubnis kann er gar nichts tun. Aber wenn Dinge in deinem Leben passieren, dann wisse eines, Gott erlaubt es. Gott hat es erlaubt. Gott hat es erlaubt. Auch diese schlimme Zeit hat es erlaubt. Auch die Ungerechtigkeit, das hat er erlaubt. Diese Verachtung, den Hohn und Spott, das hat er erlaubt. Und es werden noch schlimmere Zeiten kommen. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Weißt du, in der Endzeit lesen wir, die Menschen werden Beulen bekommen. Die Endzeitplagen, wenn ich so lese, die Geschwüre, die Menschen werden Gott verfluchen. Lies Offenbarung, was da drin steht. Da werden mächtige Leiden sein. Und sie werden nicht Buße tun und sich beugen vor Gott. Menschen werden massenweise sterben. Und dann wird man sagen, wo ist da der gerechte Gott? Überleg einmal, ein Drittel der Menschheit wird sterben oder ein Viertel nachher bei diesen Plagen. Und für das ganze Chaos, die ganzen Katastrophen, Klimakatastrophen, für all diese Dinge, wo der Mensch ohnmächtig ist, sie werden Gott beschuldigen. Und wir Christen müssen jetzt lernen, mit diesen Dingen umzugehen. Leid wird kommen für die ganze Welt, denn warum wir heute so viel Leid haben, so viele Menschen haben noch nie gelebt wie heute. Wir haben ja 7 Milliarden Menschen. Und deshalb ist alles das Bild so groß, massiv. Und wir haben die Medien, dass man plötzlich mit China, Japan und Alaska und Feuerland verbunden sind. Plötzlich wissen wir alles. Deshalb, der Mensch ist, wir erfahren schnell diese Leiden. Früher hat man das nicht so erfahren. Und wir merken, guck mal, was alles so in der Welt los ist. Die meisten Religionen werden ihre Theologien umschreiben müssen, wenn dann nachher diese Dinge kommen und geschehen, wenn es immer schwieriger wird von Tag zu Tag. Immer schwieriger. Die werden Gott nicht mehr verstehen. Ist das Gott? Ich habe einen Artikel irgendwo gelesen, wo war Gott, als Holocaust passierte? Wo war Gott, als Holocaust passierte, als KZ, als Auschwitz geschah? Wo war Gott, als Auschwitz kam? Oder wo war Gott, als Gulag passierte, also in der Sowjetunion, die Verfolgung? Wo war Gott, als Stalin 40 Millionen Ukrainer oder Russen vernichtete, tötete oder nach Sibirien verfrachtete? Wo war Gott, als das passierte? Die Menschen werden wieder fragen, wo ist Gott? Und sie werden ihre Theologie umschreiben müssen. Und ihr komisches Bild von dem lieben Gott. Weißt du, die Liebe Gottes ist, dass Gott sich zurückzieht, Geschwister. Und sagt, Satan, du hast freie Hand. Aber taste seine Seele mir nicht an. Denn du gehörst Gott. Und Gott hat deinen Namen in seine Hände eingraviert. Und er darf dich nicht aus seiner Hand reißen. Denn meine Bibel sagt, wer kann uns aus seiner Hand reißen? Hohes, tiefes, vergangenes, gegenwärtiges oder zukünftiges. Leid, Schmerz oder Freude oder was auch immer ist. Nichts kann uns aus der Hand Gottes reißen. Gott hält uns einetweg. Aber wir müssen hier durch. Durch dieses dunkle Tal. Jedes Mal, wenn ich abends nach dem Gottesdienst von Stuttgart nach Italien fuhr, am Gardasee, zu meiner Familie. Dort hatte ich einen Wohnwagen stehen. Da musste ich so durch ein dunkles Tal, so gerollt, lauter Erdbebengebiete, da war so gerollt. Für mich war das Höllental. Also meine Kinder haben gesagt, das ist das Höllental. Also, aber wir müssen durch dieses Höllental durch. Verstehst du, wo die Hölle getobt hat und wo grausig ist und nachts da, wenn du nachts dann fährst im Mondenschein noch dazu. Wo ist Gott, wenn du dann allein stehst? Das Einzige, was wir in diesen Krisensituationen tun können, ist, wir ordnen uns selbst Gott unter. Das ist ganz arg wichtig, das ist Bekehrung, das ist Lebensübergabe. Ordne dich Gott unter. Wenn du dein Leben Gott abgegeben hast, dein Leben Gott übergeben hast, du ordnest dich ihm unter. Du stellst dich unter Gott, auch wenn du ihn nicht verstehst. Wir können Gott erst wieder Recht geben oder wir können erst, wenn wir uns untergeordnet haben, dann dein Wille geschehe, hat Jesus gesagt im Garten Gethsemane. Und dann kam ein Engel und stärkte ihn. Und dann ging er entschieden den Weg nach Golgatha. Und dann konnte ihn kein Tod und Teufel mehr halten, kein Grab und nichts. Erst als er sich Gott unterordnete, aber dreimal hat unser Jesus gebetet. Guck mal, wenn Jesus schon so ringen muss. Wenn du willst, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch vorbeigehen. Unterordnen, Gott unterordnen heißt zu sagen, dein Wille geschehe einfach. Und dann wissen, ich gehe den Weg mit Gott weiter, wie ich gegangen bin. Und ich werde mich nicht abbringen lassen. Ich werde meinem Gott nicht absagen. Ich habe ihm mein Ja gegeben und ich werde meinen Bund, meine Treue, mein Versprechen ihm halten. Und dann wirst du sehen, wenn du dein Versprechen hältst, dann widerstehst du dem Teufel. Dann akzeptierst du nicht mehr alles. Weißt du, auch wenn Gott seine Hand zurückgezogen hat, dann kämpfst du im Namen Gottes weiter. In Jesu Namen, in der Kraft des Heiligen Geistes. Weißt du, du hast die Kraft Gottes und Gott lässt dich allein. Er zieht seine Hand zurück und er weiß, der Matthäus wird weitermachen. Mit seiner Kraft, also mit Gottes Kraft und mit seinem Geist. Er wird weitermachen. Weißt du, es ist so wie ein Samenkorn, fällt in die Erde, es macht weiter. Das Korn erwacht und wächst weiter. Wie der Jakobus sagt, wir sollten aufhören zu klagen und zu jammern. Wir sollten Lieder, Jubellieder singen, Siegeslieder singen in dem Namen Jesus und dann weitermachen in der Kraft, die Gott uns gegeben hat. Du hast eine kleine Kraft, aber du hast meinen Namen nicht verleugnet. Gott hat seine Hand zurückgezogen. Gott macht nicht mit. Gott sagt, jetzt machst du. Das ist deine Welt, das ist dein Reich, das ist deine Arbeit, das ist dein Gebiet. Jetzt musst du die Feinde vertreiben. Jetzt musst du die Kranken heilen. Jetzt musst du dies und jenes tun. Wir sollten aufhören, die zu richten, die da leiden. Jakobus 4, Vers 12. Weißt du, wir sollen für die beten, sie segnen, denn die, die da leiden, haben genug zu tragen und zu kämpfen. Die haben ein Päckchen genug, also in ihrem Rucksack. Die haben genug. Sie gehen durch dunkle Täler, sie leiden, sie wissen, was Leiden ist. Und wer noch nicht gelitten hat, der weiß nicht, was Leiden ist. Ich kann leicht leiden, wenn ich weiß, wofür ich leide. Ich kann leicht leiden, wenn ich weiß, wofür ich leide. Wenn ich weiß, ich werde veredelt, ich werde gereinigt dabei, ich werde dabei geläutert, ich werde hier jetzt gestärkt am inwendigen Menschen. Warum ich gerade diese Leiden durchmachen muss, wenn du das weißt, das muss jeder für sich selber wissen. Ich mache das nicht durch, weil ich da was verbrochen habe. Nein, ich leide, weil ich jetzt veredelt werde, weil ich jetzt geheiligt werde. Weißt du, auch wenn ich ohne Grund leide. Und dieses ohne Grund zu leiden, das ist beim Hiob der Fall, das ist überall Menschen, wo Gott dienen, an diesem Leiden ohne Grund. Dieses verborgene Leiden. Weißt du, du leidest unschuldig, aber du leidest für einen bestimmten Zweck. Denn hinterher, wenn die Sache vorbei ist, du wirst alles doppelt haben. Doppelte Freude, doppelten Segen. Du leidest wegen Gott. Du leidest nicht wegen dir, sondern du bist nur dazwischen hineingeraten jetzt. Weißt du, wegen Gott haben viele zu leiden, weil sie ihn bekannt haben. Du hast gesagt, ich bin Christ und und dann geht die Hölle los. Seitdem sie wissen, dass du ein Christ bist. Seitdem sie wissen, dass du glaubst. Verstehst du? Da kommen die Anfechtungen. Hättest du nichts gesagt, hättest du deinen Frieden gehabt. Oder Viele leiden, weil sie gottesfürchtig und rein und redlich leben wollen und so weiter, weil sie für Gott arbeiten, was Gutes tun wollen. Die leiden dafür. Und wie oft hast du gedacht, Gutes zu tun, in eine Bresche zu springen, jemand zu helfen? Hier in der Zeitung steht, da wollte ein Polizist da jemand zwei Streithähne auseinanderbringen, nun kommt der dritte und da wird der Krankenhaus so reif geschlagen, der Polizist. Nur weil er denen helfen wollte. Du siehst, du willst helfen und du wirst selbst krankenhausreif geschlagen. Wegen einer guten Sache. Wir werden wegen Gott ausgelacht. Weißt du, weil wir so ehrlich sind, so aufrichtig sind, gut, weil wir Gutes im Herzen haben, du hättest Ruhe vom Teufel und er würde dir Ruhe geben, wenn du irgendwo so privat in deinem Kämmerlein deinen Glauben ausleben würdest. Aber nein, weil du an die Öffentlichkeit getreten bist und jeder weiß, du bist der Edelste im ganzen Land. So wie Hiob hier. Es gibt keinen gottesfürchtigen Menschen als ihn. Und die Bibel sagt, und hör mal jetzt zu, was die Bibel sagt. Die Bibel erzählt uns nicht da irgendwelche Stories, was manche Wohlstandsevangelisten uns vorgaukeln wollen. In meiner Bibel steht es, die gottselig leben wollen, müssen leiden, müssen Verfolgung leiden. Die gottselig leben wollen. Willst du gottselig leben? Die müssen Verfolgung haben. Die werden verfolgt. Denn der Teufel gönnt dir nicht die Gottseligkeit. Mein Vater hat immer so einen schönen, frommen Spruch gehabt, hinter einem leeren Sack läuft kein Dieb nach. Weißt du hast etwas und das gönnt man dir nicht. Wenn du gesegnet bist, hast du Angriffe. Du musst noch gar nichts getan haben. Du musst nur, so wie Hiob gesegnet sein, der reichste Mann, die reichste Frau sein. Du musst also wohlhabend sein, sagen, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl. Und dann plötzlich wirst dir so zugesetzt, dass dir alle Lust vergeht vom Wohlsein. Weißt du, ordne dich Gott unter. An Leiden kommt niemand vorbei. Leiden gehört zum Leben, ist ein Teil unserer Wirklichkeit. Wir müssen uns fragen, was hat das Leiden von uns zu erwarten? Nicht, warum muss ich leiden, sondern was hat das Leiden, warum leide ich? Was hat es von mir zu erwarten? Was soll es bewirken? Was soll es bezwecken? Das Leiden. Weißt du, was bringt es mir in meinem Leben? Was für Nutzen habe ich vom Leiden? Manche Leute, weißt du, wir haben eine falsche Theologie. Die westliche Theologie und die westlichen Christen, die sind sehr so auf Leistung orientiert. Ich muss nur durchsetzen, vorwärts gehen und so weiter, Erfolg haben. Nein, aber, weißt du, ein Teil des Evangeliums ist Leiden. Ein Teil des Evangeliums ist Leiden. Was, wenn du dich Gott unterordnest, mit Gott einverstanden bist, von Gott abhängig bist, Gottes Anweisungen befolgst und so weiter, Gott dein Leben ausrichten und orientieren kann, dann werden Leute dich nicht mehr verstehen. Und das ist schon Leiden. Der Mensch sieht immer nur, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz und Gott arbeitet an unserem Herzen. Und hier, der Gerechte muss viel leiden, der Gerechte. Aber der Herr errettet ihn aus aller Ungerechtigkeit. Eigentlich, du brauchst deine Bedrängnisse gar nicht zu verstehen, wieso, warum und weshalb. Du hast Gnade, du lebst aus Gnaden. Paulus bekommt das Wort von Gott, lass dir an meiner Gnade genügen, nicht wie viel, ob jetzt der Fall weg ist oder dieser Anhang weg ist oder der Fall gelöst ist oder nicht. Lass dir an meiner Gnade genügen. Wir müssen lernen, auch mit ungelösten Fällen zu leben und uns an der Gnade Gottes genügen. Also das schaffe ich nicht, aber die Gnade Gottes reicht aus trotzdem. Halleluja. Lass dir an meiner Gnade genügen. Du hast Gnade. Du bist begnadigt. Ob du das schaffst oder nicht schaffst, du bist begnadigt. Ob du die Sache überstehst oder nicht, du hast Gnade gefunden vor Gott. Wir werden nie verstehen, warum Nationen leiden, warum Einzelne leiden, warum Gläubige leiden, warum Katastrophen und Krisen kommen und so weiter. Manche Leiden sind so schrecklich, dass man gar keine Worte mehr hat. Verstehst? Wir werden es nicht verstehen. Warum? Wir haben Gnade. Auch wenn wir hier durchgehen, wenn ich dran denke, die Verfolgung. Ich habe gerade bei mir auf dem Tisch das Buch Gefoltert für Christus von Richard Wurmbrand. Weißt du, was so Christen alles durchmachen in der Verfolgung? Was sie alles auf sich genommen haben, was sie alles verloren haben, Haus und Hof. Du hast ja noch nichts verloren. Verstehst du, denen wurde alles genommen, die wurden getrennt von der Familie, die haben ihre Familie zum Teil gar nicht mehr gesehen. Und dann kommt so ein frommer Bruder hier aus Berlin und er erzählt, ja, die sind selber schuld. Die wollten leiden. Die wollten leiden. Die Russen, also das, vor allem die slawischen Menschen, die wollten leiden. Aber das ist ein Teil unseres Lebens. Wir müssen leiden, ob wir wollen oder nicht. Da wird niemand gefragt. Und dieselben Leute, die das so gegaukelt haben, also die wollten leiden, die leiden selber zum Teil. Selbst mehr als genug. Ich will keine Namen nennen und gar nichts. Aber ich sage das nur. Wir sollen aufhören, den Leuten dort vorzuwerfen, in Russland oder in der Sowjetunion, die wollten leiden. Die mussten leiden, weil er ein antichristliches System war, ein gottloses System, dieses kommunistische System war. Da war der Teufel offensichtlich. Und überall, wo der Teufel offensichtlich ist, da leiden die Gläubigen. Oder beim Paulus, Satan schlägt mich mit Fäusten. Paulus muss sich auch, probiert zuerst mal zu kämpfen, alles was er kann, aber er kann gar nichts machen. Er lässt sich gefallen an der Gnade Gottes und begnügt sich mit der Gnade Gottes, weicht aus und er geht weiter. Er steht auf, schüttelt seinen Staub ab von der Steinigung und geht weiter. Paulus hat immer weitergemacht, wurde wilden Tieren vorgeworfen. Lies mal, was er so alles beschreibt in 2. Korinther an seinem Leiden, was er alles durchgemacht hat. Wir sind arm und machen doch viele reich. Du musst dir an der Gnade Gottes genügen lassen. Und das ist, wie man, wenn man am Leiden vorbeigeht und sich nicht fürchtet. Also zuerst mal Leiden nicht fürchten und dann wissen, ich lebe von der Gnade Gottes. Gott gibt mir das, was ich brauche in dem Augenblick, wenn ich es brauche. Es wäre schön zu wissen, ich habe jetzt die Waffe und ich kann jetzt kämpfen. Nein, aber Gott gibt in dem Augenblick das richtige Wort. Den richtigen Gedanken. Im richtigen Zeitpunkt. Und deshalb, wir leben von der Gnade. Wir leben von der Hand in den Mund. Von der Hand Gottes in den Mund. Wir nehmen nur aus von Gott und wir bekommen das richtige Wort in dem Augenblick. Wir bekommen Gnade. Es muss uns alles gegeben werden. Du musst wissen, Gott gibt mich nicht auf. Das ist Gnade. Ich habe Gnade vor Gott gefunden. Meine Sünden sind vergeben. Ich bin Kind Gottes. Egal, was da passiert, ich bin in seiner Hand. Und er weiß, er kennt sein Kind. Er weiß, wie ich heiße. Er ruft mich bei meinem Namen und die Bibel sagt, und fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Er kannte den Hiob. Glaub doch nicht, dass er den Hiob aufgegeben hat. So einen redlichen Mann, der Gott fürchtet, der das Böse meidet. Gott hat ihn nicht aufgegeben. Er weiß, dass ich ihn nicht aufgebe. Und deshalb vertraut er mir. So wie du Gott vertrauen musst, so muss Gott lernen. Jetzt hör mir zu und bitte missverstehe nicht, was ich dir sage, so muss auch Gott lernen. Ich kann dem Matthäus, ich kann dem Hiob, ich kann dem Petrus, ich kann dem Paulus vertrauen. Der geht in seiner Kraft, die er hat. Der hat eine kleine Kraft. Die kleine Gemeinde, du hast eine kleine Kraft, aber du hast mein Wort nicht verleugnet. Die geht. Und genau das ist, was Gott lernt. Gott muss auch lernen, mir zu vertrauen, so wie ich ihm vertrauen muss. Zuerst hat er mich angenommen, zuerst hat er mich geliebt. Und dann noch das Dritte. Also fürchte dich nicht und wisse, die Gnade ist bei dir. Und dann haben wir als Kinder Gottes den Tröster. Und Jesus sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Es kommt der Tröster und der wird alle Zeit bei euch sein. Weißt du, wenn du leidest, du brauchst einen Tröster, der dann kommt und sagt, du, sei ruhig, beruhige dich, sei still, mein Kind. Das schaffst du schon. Gott ist gut. Verstehst? Und das ist der Tröster. Wir haben den Tröster nicht nur in guten Tagen, für die gute Zeit brauche ich keinen Trosten. Aber ich brauche den Trost für schlechte Stunden, für schwierige Stunden. Da brauche ich für Stunden, wo ich die Traurigkeit durchmache oder Angst habe, den Tröster. Bleib still, sei ruhig, sei stark. Dazu haben wir den Tröster. Und der Tröster kam gerade für Menschen in der Endzeit, für die Menschen in der Trübsalzeit, für die Menschen, wenn der Teufel wütet. Hab doch von dem keine Angst, lass dir von dem nichts vormachen. Verstehst du? Tröster. Gott, der Heilige Geist. Also, fürchte dich nicht und hab den Tröster bei dir, in dir. Der Heilige Geist, der wird bei euch bleiben, ewiglich. Weißt du, Gott hat die Hand vom Hiob weggezogen, aber der Tröster, der Heilige Geist, der bleibt in uns ewiglich. Und deshalb kannst du stehen. Weißt du, da kann die Hölle toben, so viel sie will. Der Tröster bringt Trost und bringt Kraft. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Der Heilige Geist kommt als ein Helfer uns. Weißt du, dann weißt du manchmal nicht mal, was du beten sollst. Guck mal, wenn du die Hölle durchmachst, wenn du leidest, da verschlägt dir die Sprache. Da weißt du nicht mehr, was du sagen sollst. Aber er wird uns vertreten vor dem Thron Gottes mit einem unaussprechlichen Seufzen. Er hilft unseren Schwachheiten. Das ist der Tröster. Ohne den Tröster werden wir nie die Sache überleben. Ohne den Tröster. Weißt du, ohne den Tröster werden wir fallen. Aber Gott sei Dank. Und das ist der Unterschied zwischen gläubig und ungläubig. Zwischen Welt und uns Christen. Wir haben den Tröster, den Heiligen Geist. Alle müssen leiden, alle Menschen miteinander, gibt es keine Ausnahme. Und nur die, die den Tröster haben in sich, den Heiligen Geist in sich haben, die werden überleben. Oder, was viele Menschen machen, also sie suchen, und ich erlebe das, weißt du, wenn Schwierigkeiten sind und Menschen mit Problemen, die suchen in der Esoterik Halt, die suchen in Theorien, Philosophien, Psychologien Halt, die versuchen in der Wissenschaften irgendwie wissenschaftlich zu lösen, medizinisch zu lösen, technisch zu lösen. Wir lösen mit Hilfe des Heiligen Geistes den Fall. Mit Hilfe des Heiligen Geistes. Deshalb, ich verdamme nicht die Esoterik, weil die Menschen suchen Hilfe. Und die wissen nichts, sind ahnungslos und bedenken nicht, Gott hat uns den Heiligen Geist schon vor 2000 Jahren gegeben. Werdet voll Heiligen Geistes. Alle leiden. Und alle, die das Leiden richtig verstehen. Weißt du, Leiden hat eine geistliche Dimension. Für alle Menschen. Denn alle Menschen sind Geschöpfe Gottes und Gott liebt alle Menschen und Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und deshalb, Gott überlässt auch manche Menschen, sogar Nicht-Christen, dass sie gepiesackt werden vom Satan. Er will, dass ihnen geholfen werde. Und da haben sie die Möglichkeit, entweder Heiliger Geist oder Esoterik oder Spiritismus. Entweder oder. Weißt du, und wir möchten den Menschen anbieten und sagen, schlag in die Hand Jesu ein und du wirst die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und du wirst sein Zeuge sein. Weißt du, da redest nicht mehr von dir, ich vermag alles, verstehst du? Dann wird dein Mund gestopft und dann sagst du, durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Alle Leiden haben eine geistliche Dimension. Weißt du, der Teufel will durch das, dass du Gott absagst, dass du Gott verfluchst, dass du Gott beleidigst, dass du bitter wirst auf Gott, dass du zornig wirst auf Gott, dass du Atheist wirst. Genau das ist es, was er erreichen möchte. Aber Gott hört nie auf, Gott zu sein. Er bleibt Gott in aller Ewigkeit. Auch wenn wir Satan ausgeliefert sind und in seine Hände geraten. Weißt du, wir müssen eines bedenken. Wir werden ausgeliefert in böse Hände, damit Gott etwas durch uns erreicht. Oder weil Gott einen Plan für uns hat. Gott will diese Welt retten durch dich und mich. Ich denke nur an Josef, diesen Patriarchen. Dieser Bub hat Träume, erzählt seinen Traum so leichtfertig. Und dann wird er in eine Grube geworfen. Und du siehst, jetzt beginnt die Geschichte zu rollen. Dann wird er verkauft als Sklave zum Potiphar. Und dann muss er ins Gefängnis nachher und. Aber da, beim Josef steht etwas in seinem Leben, über sein Leben. Und der Herr war mit Josef. In der Grube, beim Potiphar oder im Gefängnis oder auf Pharaonenthron. Gott und der Herr war mit Josef. Und das ist, wenn du leidest, das brauchst du, dass der Herr mit dir ist. Dass du nicht allein da im Gefängnis sitzt. Und der Herr war mit Josef. Dass du in diesem Sklavenhaus beim Potiphar nicht allein bist. Weißt du, der Herr war mit Josef. Und da ist egal, was da passiert, egal, was da kommt, der Herr war mit Josef. Wenn du das hast, der Herr ist mit mir, dann kannst du die Geschichte angehen. Der Herr war mit Josef. Und egal, was ihm widerfuhr, er hat Gott und seinen Glauben nicht verloren, auch in Ägypten. Er hat seinen Vater verloren, er hat seine ganze Geschichte verloren und er hat sogar alles vergessen. Weißt du, manchmal musst du auch deine Geschichte vergessen, wo du herkommst und wer du bist und was du warst, was du erlebt hast, was mit dir passiert ist. Er hat seine Geschichte vergessen. Der Herr war mit Josef und der Herr hat Gnade gegeben für Josef. Das ist seine Geschichte. Und was Gott einmal für einen war, was Gott einmal für dich war, er ist immer derselbe noch. Das ist immer noch derselbe und der unverwechselbare Gott. Er ist immer noch derselbe, der die Kinder Israel aus Ägypten führte und so weiter aus diesem Sklavenhaus. Er führt auch dich und mich weiter. Und das, was er damals getan hat, irgendwo getan hat in der Geschichte, in deinem Leben einmal was getan hat, weißt du, Gott kann. Gott hat gezeigt, ich kann. Und jetzt, sagt er, jetzt lauf du. Sei ein Selbstläufer. Jetzt bist du dran, Johannes. Jetzt bist du dran. Jetzt kämpfe du weiter. ordne dich Gott unter und widerstehe dem Teufel fest im Glauben. Unterstell deine Situation dem Herrn, die du nicht verstehst, und sagst, Herr, ich lege in deine Hände, mach du, was du willst. Und dann widerstehe. Und dann überleg einmal, was kann ich hier machen? Nicht, was Gott machen kann, was die anderen machen können. Vergiss die anderen. Vergiss auch Gott. Ich sag dir das, vergiss das. Was kann ich jetzt machen? Jetzt stehe ich allein. Gott hat seine Hand von mir zurückgezogen. Was kann ich jetzt hier machen? Und was hat Hiob gemacht? Er hat Gott gelobt und Gott gepriesen und Gott angebetet. Das ist das Einzige, was du und was ich kann. Ich kann nur Gott die Ehre geben. Ich kann sagen, Herr, du hast gegeben und du hast genommen. Und dann, als nachher die ganze Sache vorbei ist, ich hatte von dir nur von Hören und Sagen vernommen. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Jetzt hat dich mein Ohr gehört. Jetzt habe ich begriffen, um was es geht. Plötzlich bist du ein ganz anderer Mensch. Unterstell deine Situation ganz Gott. Und dann geh. Und du weißt, Gott ist im Rücken. Du hast Gott im Rücken. Gott geht nie vor dir. Gott geht immer hinter dir. Deshalb hast du die ganze Waffenrüstung. Hinten hat der Ritter keine Rüstung. Der hat nur Rüstung vorne. Er muss selber kämpfen. Von hinten wird er nur unterstützt und motiviert. Leiden sind immer Grenzerfahrungen. Du bist vielleicht an eine Grenze gestoßen. Weißt du, da bist du jetzt angekommen. Das ist eine Grenzerfahrung. Und wenn du diese Grenzerfahrung hast und du hast erlebt, das ist jetzt Grenze, such wieder die Mitte. Und die Mitte ist Jesus Christus, das Wort Gottes. Such wieder die Mitte, geh wieder zurück. Hiob hat wieder die Mitte gefunden. Und als er die Mitte wieder seines Lebens gefunden hat, Gott, mein Schiedsmann, weißt du, der die Entscheidung trifft, an ihm entscheidet sich alles. Gott ist mein Schiedsmann. Ganz toll finde ich dieses Wort im Hiob. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist, wie man Leid verarbeitet, wie man mit dem Leid fertig wird. Im Auge des Orkans ist es still. Nur ringsherum, da tobt es, da wird alles durcheinander gewirbelt. Aber im Auge des Orkans, und genau dort musst du hinkommen, im Auge des Orkans, da bist du still, denkst du, was ist denn da los? Da bist du still. Und als die Kinder Israel durchs Rote Meer zogen, seid still. Da kam dieser Orkan und hat es durchgeblasen und das Meer hat sich geteilt. Josef hat eine andere Einstellung in Ägypten. Er glaubt an seine Berufung, auch wenn alles dahin war, auch wenn im Augenblick genau das Gegenteil der Fall war. Glaub an deine Erwählung, glaub an deine Berufung, glaub an deine Vollendung, glaub an deinen Sieg, auch wenn alles dagegen spricht. Denn schau nicht auf das, was da vor Augen ist, schau auf das, was Gott vorhat mit dir. Weißt du, Josef hat im Gefängnis immer noch die Träume. Oh, ich habe einen schönen Traum gehabt. Und dann, weißt du, er arbeitet weiter an Träumen. Er legt anderen Leuten die Träume aus. Auch wenn sein Traum noch nicht in Erfüllung gegangen ist. Und vielleicht ist dein Traum heute Abend nicht in Erfüllung gegangen. Leg anderen die Träume aus. Diene anderen. Vielleicht hat sich das Wort Gottes an dir noch nicht erfüllt. Erfülle anderen und bring anderen das Wort Gottes. Gib dich nicht auf. Mach weiter. Na, das hat nicht geklappt. Weißt du, das ist alles Vater Morgana. Nein, mach weiter. Er wird sich gefragt haben, weißt du, bei anderen funktioniert es und bei mir funktioniert es nicht. Und das ist, wenn du Kind Gottes bist und so eine Phase durchmachst, so eine Dürre, so eine Wüstenwanderung. Ja, bei anderen funktioniert das Gebet, bei anderen funktioniert die Handauflegung, bei anderen funktioniert das Wort Gottes, aber bei mir. Und Gott erlaubt es, dass du einfach sagst, ich tue trotzdem, ob das funktioniert oder nicht funktioniert bei mir. Du musst nicht von dir ausgehen, sondern du musst immer von Gott ausgehen. Und Gott sagt, mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Träume werden wahr, auch wenn ein langer Weg dazu ist. Und wenn es noch viel, wenn du auch manchmal vielleicht im Abseits stehst und so weiter. Aber weißt, glaub in deine Schwierigkeit, glaub an deine Vision von deinem Leben. Und die Vision ist, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und er wird sie als Letzter sich aus dem Staub erheben. Als Letzter. Weißt du, und wenn er als Letzter sich auf so einen Staub erhebt, dann wird er alle mitreißen und mitziehen. Auch wenn du dich mal für einen Augenblick ja nichts siehst, nichts fühlst und so weiter, finde ich mit deinem Schicksal ab. Und sag, okay, das ist meine Situation, so ist es heute und so bleibt es heute. Und rechne mit der Erfüllung, mit der Vollendung durch die Hand Gottes. Und was soll das bewirken und was soll das bringen? Danach wirst du es erfahren. Weißt du, wir sehen immer nur, was vor der Nase uns ist, was vor den Augen gerade steht, aber Gott hat das, eine Absicht, hat einen Plan. Wenn Gott uns führt, dann wird von einem oft das Letzte abverlangt. Und Gott ist der Erste und der Letzte und alles andere ist nur Vorletzte. Das Leben ist nicht nur immer ein schönes Erlebnis. Weißt du, wie sich, wenn sich zwei Leute sich verlieben oder sonst was. Nein, das Leben ist nicht so happy, gerade im Augenblick. Aber das Leben hat ein Happy End für uns Christen. Manchmal geht es zuerst vielleicht in eine andere Richtung. In die Löwengrube, nach Ägypten, ins Sklavenhaus. Oder über Bord wirst du geworfen, wie der arme Jona. Oder wie der Hiob, wirst ausgeraubt, geplündert. Deine Kinder werden umgebracht. Weißt du, wenn Gott einen gebrauchen will, dann geht er immer den Weg des Leidens. Wenn Gott einen gebrauchen will, dann geht er immer den Weg des Leidens. Als Paulus bekehrt wurde, ich werde ihm zeigen, was er noch zu leiden hat. Mach dir keine Sorge, Ananias. Er wird sehen. Jeremia, als er berufen wurde, als junger Mann, dann sagt Gott zu ihm, Jeremia, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Fürchte dich nicht vor diesen Dickköpfen. Fürchte dich nicht vor diesem störrischen Volk. Ich werde dich zu Menschen senden, deren Sprache du nicht kennst. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, dass du abgelehnt wirst. Oder dass man dich mit Tode bedroht. Oder dass man dich in eine Grube wirft. Oder dass du auf so vieles persönlich in deinem Leben verzichten musst. Du kannst nicht heiraten, also Jeremia durfte nicht heiraten und. Du musst auf so viele Lebensfreuden verzichten. Fürchte dich nicht. Und ist einer der großen Propheten geworden. Und was er erlebte, ist eigentlich so wie beim Hiob und wie bei vielen anderen, gegen jede menschliche Logik. Jeremia soll verstehen, er soll sich nur nicht fürchten. Er soll sich nur nicht fürchten. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und ich werde dich erretten, spricht der Herr. Fürchte dich nicht vor ihnen. Fürchte dich nicht vor dem Teufel, der dich jetzt so angreift. Der ist besiegt. Weißt du, du musst wissen, der Teufel, der dich jetzt angreift, ist ein Rausgeworfener, ist ein Verdammter, ist ein Verfluchter. Eigentlich, der brüllt nur, macht Krach. Der will dir Angst einjagen. Meine Kinder, wir haben die Geschichte erzählt, da der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und dann sagt einer meiner Kinder beim Zuhören, als ich so Andacht so mit ihnen machen, dann sagte Papa, ich weiß, der Löwe kann nicht beißen, der hat keine Zähne mehr. Der kann nur brüllen. Der kann nicht mehr beißen. Dem Löwen sind die Zähne gezogen. Jesus hat ihm die Zähne gezogen. Der Starke ist überwunden. Fürchte dich nicht. Jeremia geht den von Gott vorgefassten Weg, den Gott, der Herr, für ihn gezeichnet hat. Er geht diesen Weg treu und brav und wie Gott es will. Weißt du, wir müssen eines wissen, ich muss am Leid vorbei. Ich muss, so wie du an der Ampel vorbei musst, so wie du an eine bestimmte Sache vorbei musst, du musst vorbei. Wenn ein Gärtner einen Baum beschneidet und so weiter von einer Pflanze, da tut er mit einer ganz bestimmten Absicht, er beschneidet, und zwar ganz radikal, weil er gute Früchte oder gute Blüten oder gute Resultate haben will. Und Gott will von dir gute Resultate haben. Deshalb beschneidet er dich manchmal. Deshalb dieses Leiden. Weißt du, du sagst, oh Gott, von mir bleibt nichts mehr übrig. Die vom Gärtner am stärksten beschnittenen Pflanzen, die bringen die tollsten Früchten, die stärksten Früchten. Und Gott will, dass du gute Frucht bringst. Und je mehr ein Mensch geläutert wird, desto größer ist die Ernte seiner geistigen Tugenden. Weißt du, dann wird er sanftmütig, dann wird er demütig, dann hat er Selbstkontrolle. Da kommen die ganzen Tugenden zum Tragen. Je mehr du geläutert wirst, desto mehr wird aus dir hervorgehen von den guten Werken. Ein Soldat, jemand hat gesagt, es gibt keinen guten General, wenn er nicht als Soldat verwundet, verletzt wurde und viele schreckliche Dinge erlebt hat. Nur dann kann er ein guter General werden. Der muss zuerst mal selbst durch die Hölle gegangen sein. Prüfungen zeichnen den Aufrichtigen aus, was die Heimsuchungen und so weiter sind. Und weißt du, die sind notwendig, um uns nach oben zu bringen. Wenn du lies mal eine Biografie. Weißt du, der nichts erlebt hat, der nichts durchgemacht hat, bei dem nichts passiert ist, der nicht durch in die Pfanne gehauen wurde, der also nichts mitgemacht hat, der kann nur eine Seite schreiben von seiner Biografie. Ich bin und ich war und ich gehe. Aber einer, der was erlebt hat, der kann was berichten. Und Gott will, dass wir seine Zeugen sind, wie Gott einen durchgetragen hat und durchgeführt hat und wie er trotzdem Gott treu geblieben ist. Eigentlich, wir leben in einem Spannungsfeld. Wir glauben an Gott. Wir wissen, Gott ist bei mir, Gott ist in mir und Gott des Geistes in mir und so weiter. Und dann muss ich doch das meiste alles selbst machen. Ist das nicht komisch? Und in diesem Spannungsfeld musst du dich bewegen. Nur nach Prüfungen kann der Mutige dastehen und der sagt, ich verstehe den Feigling gar nicht. Nur nach Prüfungen, wenn er sich bewährt hat, dann ist er kein Feigling mehr, kein Weichling mehr. Nur durch Prüfungen. Nur durch Prüfungen kann echtes Gold vom Falschen unterschieden werden. Nur da wird richtig geklopft. Und wir müssen alle zum TÜV, bevor Gott uns in den Verkehr lässt und unter den Menschen lässt. Wir müssen alle zum TÜV. Nur durch Prüfungen erkennt man den Treuen, den Gottesfürchtigen, den von den Untreuen, von den falschen, scheinheiligen Irrlehrer. Nur durch Prüfungen entfalten Verstand und Fähigkeiten beim Schüler die besten Qualitäten. Nur durch Prüfungen. Je mehr Prüfungen. Kinder, wir schreiben einen Aufsatz jetzt oder ein Diktat. Oder eine Arbeit. Verstehst du? Und da wird, ja, ob du vorbereitet bist oder nicht, du wirst nicht gefragt, wenn Gott dich in eine Situation reinbringt, ob du jetzt vorbereitet hast oder nicht, weißt du, du bist drin plötzlich. Unerwartet. Es begab sich. Nur durch Prüfungen können funkelnde Edelsteine von billigen, primitiven Kieselsteinen unterschieden werden. Nur durch Prüfung. Da wird's gewaschen, gerieben, geschliffen. Gott läutert in Sacharja Kapitel 13, Vers 19. Und ich will den dritten Teil durchs Feuer läutern lassen und so weiter, wie man Silber läutert und ihn prüfen, wie man Gold prüft. Und dann die werden dann meinen Namen anrufen und ich will sie erhören und ich will sagen, sie sind mein Volk und ich bin ihr Herr. Ich werde sie läutern. Eigentlich, wir lesen im Jakobusbrief das Gebet eines Gerechten und die meisten Leute denken, na, gerecht bin ich auch vielleicht oder so. Gerecht und gerecht sind zwei Paar Stiefeln. Eigentlich im Original heißt es das Gebet eines Bewährten. Und da wird Elia angeführt. Das Gebet eines Bewährten vermag viel. Es ist ein Unterschied, ob jetzt ein Neubekehrter betet und sich noch gar nicht bewährt hat. Einer, der noch nicht durchgestanden hat und nichts erlebt hat. Oder ob jetzt einer betet, der sich bewährt hat. Das Gebet eines Bewährten. Und zwar, wo kannst du dich am besten bewähren? Im Leiden. Vermag viel. Jeder kann glücklich sein, wenn er ohne Sorgen ist, wenn alles wohlauf, gesund und erfolgreich und heiter und fröhlich ist. Ist aber etwas unruhig, etwas nervös, etwas stressig, etwas komisch und so weiter. Krankheitstage, Todestage oder was für Tage auch immer. Weißt du, in diesen Tagen wird deine Seele geadelt. In diesen schwierigen Tagen. Und ich sage euch eines, warum du ganz sicher sein kannst, egal was wie deine Tage sind. Glückliche Tage, Sonnentage oder traurige Tage. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bei euch bis an der Weltende. Auch wenn er weggeht. Und das hat er gesagt beim Weggehen, als er die Jünger verließ. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und er sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Da musst du wieder beten und wieder in die Gemeinde kommen und wieder Gottes Gegenwart suchen und du erlebst wieder ganz neu die Gegenwart Gottes und du weißt, Gott ist immer noch bei mir. Auch wenn ich nichts fühle. Wir sollten aufhören als Christen nur nach Gefühl zu gehen. Fühle. Weißt du, du kannst kalt und warm fühlen. Du kannst süß und sauer fühlen. Aber du sollst aufhören nach Gefühl gehen. Du weißt, ich habe die Prüfung bestanden. Ich bin durch diese Prüfung hindurchgegangen. Ich habe das gesehen, das habe miterlebt und durchgehalten. Ich habe dem Herrn die Treue gehalten und Gott ist zu mir treu gewesen. Prüfungen, die bringen Fortschritt oder Rückschritt, beides. Wenn du nicht aufpasst, wenn du versagst in der Prüfung, das kann dich zurückhauen, musst die Klasse nochmals besuchen. Kann es passieren. Also Leiden können uns zerbrechen oder festigen. An Leiden kommt niemand vorbei. Weißt du, es hängt immer von unserer Reaktion. Entweder sagst du Danke, Herr, für dieses, dann lenkst du dich vom Leiden ab, dann lenkst du dich von der Situation ab, dann schaust du nicht mehr auf das, was vor Augen ist, du schaust auf den Herrn. Danke, Herr, dass es auch von dir und so weiter. Dann sagt der Teufel, also das gibt's doch nicht. Der dankt sogar noch für Leiden. Die Bibel sagt, danke, sagt Dank alle Zeit für alles. Nicht nur ab und zu mal, was mir gefällt. Nein, wir sollten auch Danke sagen für die Sachen, die mir nicht schmecken. Und die mir nicht bekommen. Sage Dank alle Zeit für alles. Und es hängt immer davon ab, wie ich darauf reagiere. Klage nicht. Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst klagen oder kannst danken. Das ist die Situation. Mehr hast du nicht. Du hast keine größere Wahl. Wenn du vor Leiden stehst und mit den Leiden konfrontiert bist, hast du nur zwei Möglichkeiten. Klagen oder danken. Und beides kommt aus deinem Mund. Klagen. Du kannst sagen, für den Teufel. Du kannst sagen das und kannst sagen das. Oder kannst sagen, danke Jesus. Danke Jesus, dann gehst weiter. Dann machst du gar kein Aufhebens. Geschwister, viele machen so viel Aufhebens. Ach, du Ärmster. Und die versuchen Mitleid zu erregen. Suche nicht Mitleid. Weißt du, du brauchst, wenn du leidest, brauchst du nicht diese ganzen Bemitleider, die dich bemitleiden. Du hast genug zu tragen und du sagst, Herr, du weißt, du kennst mich, ich bin bei dir bekannt und mit deiner Hilfe werde ich durchstehen. Und ich habe den Tröster, das ist das größte Gut, das ich besitze, den Tröster, den Heiligen Geist bei mir, in mir und er bleibt bei mir ewiglich. Halleluja, Lob und Dank. An Leiden kommst du nicht vorbei. Lass uns aufstehen. Lieber Heiland, auch wenn wir mit Dingen konfrontiert werden, die wir nicht verstehen, ich weiß, du bist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Du bist in jeder Situation der Herr. Du hast jede Lebenslage fest im Griff. Herr, auch wenn manchmal Turbulenzen kommen und auch du im Schiff liegst und schläfst und die Jünger rudern und dich bedrängen. Meister, siehst du nicht, wie verderben. Du schläfst. Du hast mal dir dieses Auszeit genommen, aber du hast nicht geschlafen, Herr Jesus. Ich hätte auch nicht geschlafen im Boot. Aber ich weiß, Halleluja, Jesus, du kennst unsere Situation und du wirst im richtigen Augenblick aufstehen und dem Wind und Wetter gebieten. Du wirst die Deinen nicht untergehen lassen. Der Teufel hat das Segelschiff damals versucht, mit aller Macht zum Kentern zu bringen. Und er wusste, wenn ich die unterkriege, wenn die ertrinken, ist die ganze Gemeinde ersoffen. Aber Vater, ich danke dir, Jesus ist aufgestanden. Im letzten Moment hat es eingegriffen und es war windstill. Und Herr, ich weiß, du wirst immer im letzten Moment, auch jetzt im Leben deiner Kinder, im rechten Moment eingreifen und es wird windstill. Halleluja. Es wird windstill werden. Es wird zur Ruhe kommen. Und bis hierher, und hier müssen sich deine Wellen legen, hast du in deinem Wort gesagt. Auch die Wellen der Dämonie, der Hölle, der Versuchung, der Anfechtung, des Leidens und der ganzen höllischen Prüfungen. Und die Hölle wird ausbrechen, aber die Pforten der Hölle werden deine Gemeinde nicht überwältigen. Wir wissen das und das glauben wir und dazu stehen wir ganz fest. Die Kinder Gottes, die jetzt angefochten werden, Herr Jesus, die hältst du jetzt ganz fest mit deiner schützenden Hand. Ich weiß, du bist bei ihnen, auch wenn sie dich nicht sehen und wenn sie dich nicht spüren. Danke, Jesus. Amen.